Er ist im Frühjahr 70 geworden, der Junge aus Bockumhövel am Rande des östlichen Ruhrgebiets, der besser Fußball spielen konnte als seine Kumpel und auf den Späher von größeren Clubs im Revier aufmerksam wurden. Ennerts, wie Bernhard Dietz nur gerufen wurde, entschied sich für den MSV Duisburg, kurfte mit seinem gebrauchten Käfer einmal durchs Revier von West nach Ost und Ost nach West und ging im Fußball seinen Weg bis zur Nationalmannschaft. Als Duisburg aus der Bundesliga flog und Schalke gerade wieder aufstieg, wechselte Ennerts die Seiten, blieb blau-weiß, den Farben beider Vereine treu und spielte noch etliche Jahre erfolgreich Fußball in Schalke.
Den Namen Ennerts habe ich aus meiner Kindertagenzeit im Bockmühle, wo ich groß geworden bin, eine Kleinstadt, die gelebt hat von Kohlekraftwerk und ländliche Bauernschaften. Ja, unsere Straße, das war die Goethestraße, dann gab es die Marienstraße, Helbestraße. Überall waren auch Bergwerkskinder und wir haben uns immer zusammengerauft und haben dann so Mannschaften gebildet. Und von einem meiner Mitstreiter, die auf meiner Straße wohnten, die kleine Schwester, die konnte den Namen Bernhard nicht aussprechen. Also bei uns in Ländlichen sagt man für den Bernhard, also Bernhard oder ne, der Bernd oder Bernhard. Und die hat immer den Ennert gesagt. Ne? Und so hat er das mit auf die Straße genommen, wenn wir gespielt haben. Und so ist dann der Name so ein bisschen in unseren Straßen populär geworden. Ich bin dann mit 10 Jahren in einem Verein und habe dann die ganze Jugendarbeit in Bockmühle gemacht, kam dann mit 18 aus der Jugend her zur ersten Mannschaft. Und dann habe ich ihm 5 Jahre in der ersten Mannschaft, im fünften Jahr, das war die Saison 69-70, da habe ich die ersten 10 Spiele 19 Tore geschossen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe immer getroffen und da wird man natürlich auch aufmerksam. Ich hatte aber nie eine Auswahl gespielt. Westfalenswahl und so, oh, der ist so klein, so langsam, können wir nicht gebrauchen, so ungefähr. Jetzt muss ich mich eigentlich outen, ich war früher erst FC Köln-Fan. Das kam aber daher, dass mein Vater aus Köln-Mühlheim stammte. Und ein Bruder noch auch in Köln noch wohnt. Und dann rief der 1. FC Köln an, wie es mal mit einem Probetraining wäre. Da war damals der Merkle Trainer. Kommst in die Kabine rein, damals ein Wolfgang Overath, Manglitz, Simetti, eigentlich nur vom Fernsehen oder über Radio kannte. Und ich fand es ganz toll. Wolfgang Overath sagte damals: Oh Junge, wo kommst du denn her? Ne? So und so. Ja, geh mal raus, zeig mal, der Fußball spielen kann, sagte der. War eine tolle Geschichte, hab da 4 Tage trainiert. Und dann musste ich ins Büro bei einem Trainer, einem Merkle, und der sagte dann: Junge, hast einen guten Eindruck gemacht, wir melden uns, ne? Du hörst von uns. Und ja, bin ich nach Hause. Kriegte dann von Lüner SV, der war damals auch ein großer Verein, damals spielte zweite Liga, hieß Regionalliga noch. Und die haben sich dann bei mir gemeldet, haben gesagt: Ja, die Kölner hätten ihn angerufen. Und das war so Mischmasch. Ich denke, wieso Lünen? Ich sollte erst wahrscheinlich nach Lünen ausgeliehen werden oder wie auch immer. Das war mir so undurchsichtig. Und dann kriege ich einen Anruf von MSV Duisburg. Das gleiche Spielchen, ob ich mal zum Probetraining kommen könnte. Aber damals war er ja fast noch Trainer in Duisburg. Und da kriegte ich einen Tag vorher vom Deutschen Fußballbund die Nachricht, ich würde im Kader für die Olympiamannschaft sein. Das war natürlich eine tolle Geschichte. Jetzt komme ich nach Duisburg und dann haben wir uns unterhalten. Und dann sagt der Präsident: Ja, unser Trainer, der Fasnacht, der hat gesagt, sie haben einen Eindruck gemacht hier bei uns und wir würden sie gerne verpflichten. Ne? Als Profi habe ich gesagt: Gibt es eine Möglichkeit als Amateurspieler? Weil ich hätte eine Möglichkeit zur Olympiade. Nein, die haben das aber verneint. Die hätten reichlich auch den einen oder anderen Spieler, also wenn dann als Profi. Ne? Und den musste ich natürlich kurz überlegen. Ich sage, eine Olympiade ist natürlich was ganz Tolles, ne? Aber die haben sie vielleicht 5 Wochen. Ja, wenn ich jetzt Profi werde, kann ich mein Leben lang Profi sein. Ne? Und dann habe ich dann zugesagt und ich habe für 1200 Brüten von D-Mark. Ich war ja 6-7 Klassen tiefer, ne? Aus der Landesliga. Ne? Also ich wollte eigentlich immer zu Hause wohnen bleiben. Das musste ich erstmal über Nacht einen Führerschein machen. Und dann habe ich dann in der Zeitung gesehen, ein VW-Käfer 1200er für 800 Mark, der hat 100.000 Kilometer gelaufen gehabt. Den habe ich mir dann angeschafft. Und der hat mir auch nie in den Stich gelassen. Ich bin ein Jahr nach Duisburg rauf und runter gefahren. Ich sag mal, heutzutage aus Jux, sag ich mal, ich habe die A2 von Kamner Kreuz bis hier habe ich mitgebaut. Ne? Ich bin ja im Jahr meine 40.000, 50.000 Kilometer gefahren. Ne? Aber ich war so, dass ich dann, wenn ich von einem Spiel auch so, wenn man so geschlaucht war, und du fährst eine Stunde nach Hause, dann kannst du so ein bisschen abreagieren. Ja, und so habe ich dann meine ersten Spuren an MSV gemacht. Für mich war es am Anfang ganz, ganz schwer. Als wir im Trainingslager kamen, im Juli haben wir uns dann getroffen. Dann wurde die neue Mannschaft hervorgestellt. Und dann sind wir dann in Schwarzwald im Trainingslager gefahren. Und ich habe mit Bockmühle 2-3 Mal in der Woche trainiert. Jetzt habe ich 3 Mal am Tag trainiert. Und nach 3 Tagen war ich tot. Ich habe geweint, ich will nach Hause, mir tut die Knochen weh. Aber ich habe mich dann hochgezogen und habe beobachtet, wie die älteren Spieler ja auch gemacht haben. Und dann durfte ich auch hier und da mal schon mal beim Freundschaftsspiel mal ein paar Minuten mitspielen. Und dann fing die Meisterschaft an, erster Spieltag zu Hause gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Dann saß ich nur auf der Tribüne oben, da war ich gar nicht im Kader. Beim zweiten Spiel, dann waren wir auf Schalke, das Alkoglück-Aufstadion war es damals noch, 70-71. Da habe ich schon auf der Bank gesessen, war ich mal dabei. Und dann eine Woche später nach Bremen, da hatten wir 1-2 Punkte, einmal entschieden, einmal verloren. Auf dem Weg nach Bremen, dann sagte der Trainer fast noch zu mir, morgen spielst du, ne? Da habe ich natürlich zu Hause angerufen. Ich sage, ich spiele morgen in Werder Bremen. Ich glaube, da sind 400-500 Bockenmöfel da hingefahren. Ne? Und ich spielte dann links außen. Also außen war für mich immer Katastrophe. Und dann musste ich natürlich gegen was Höttges ran. Ne? Und nach 10 Minuten hat er mich einmal so abgeräumt. Da haben die gesagt, Karriere ist vorbei oder was. Ne? Aber wenn er diese aufgestanden hat, sich einmal geschüttelt und ging dann weiter. Und machte mein erstes Tor dann auch. Ne? Dann über die rechte Seite kommt eine Flanke. Und Bernhard war noch im Tor. Und der kommt über den zweiten Pfosten und ich gehe hoch und hau den gegen in Torwartrichtung hier oben im Giebel rein, 1-0. Und ich glaube, Rainer Bude macht das 2-0 und dann haben wir 2-0 gewonnen. Und Fassner sagt, oh, der ist super, der Junge, wenn der dreimal im Strafraum ist, dann rappelt's immer. Ne? Und dann hatten wir das nächste Heimspiel gegen Braunschweig und es stand 0-0 und 5 Minuten vor Schluss auch. Ich gehe vorne im Strafraum rein, kommt ein Querpass und der Torwart Franke, glaube ich, damals Franke, packt daneben, der Ball rollt die Torlinie, ich brauche es nur reinschieben. Der tickt im Huckel über meinen Fuß, geht ins Aus. Spiel war zu Ende, 0-0 gespielt, anderen Sonntag saß ich auf der Bank. Und jetzt spielten wir letzten Spieltag zu Hause in Wedau gegen Bayern München. Wenn ich mich richtig erinnere, Bayern brauchte einen Punkt, dann sind die Deutscher Meister. Und die Gladbacher spielten in Frankfurt, die mussten unbedingt gewinnen. Aber Bayern musste einen Punkt abgeben, sonst geht das nicht. Ne? Im Stadion, die Leute, die saßen auf der Laufbahn bis bei dem Linienrichter, das Stadion brechend voll. Ja, und dann gewinnen wir das Spiel 2-0. Ne? Und die Gladbacher gewinnen Frankfurt und haben Gladbach zum deutschen Meister gemacht. Ne? Ich glaube, von daher war für mich der Name Bayern München, respektiere ich, für eine ganz tolle Mannschaft, aber das war so mein Lieblingsverein. Ich bin eigentlich hier in Duisburg, seitdem der XSV existiert, der zweitbeste Torschütze aller Zeiten. Der Ronny Worm hat 71 Tore geschossen als Stürmer und ich bin Verteidiger, ich habe 70 geschossen. Ich habe den Ronny mal gefoppt, ich habe gesagt, ich habe ein Tor gemacht, das zählt er dann auch. Ne? Hat er nicht angenommen. Ich glaube, von diesen 70 Toren habe ich bestimmt über 10 gegen Bayern geschossen. Ne? Das größte war natürlich, das größte Ding war 77 dann. Otto Knefler war damals unser Trainer und wir standen auch wieder so im unteren Drittel. Mussten ein bisschen punkten und die Bayern kamen zu uns. Sie waren aber damals noch kein Spitzenreiter, die waren so auch so Vierter, Fünfter so in dem Bereich. Aber noch mit Sepp Maier im Tor, Müller, ne, und Schwarzenbeck und die ganzen Konsorte, die hochgradige Fußballer spielten da. Aber der Franz war schon in Amerika. Ich mache das 1-0 und dann 1-1 und dann vor der Pause 2-1 für die Bayern, ich glaube Gerd Müller. Und die Kabine, die Zuschauer riefen auch so ein bisschen oder einige riefen auch Knefler raus. Und wir kommen raus, ich mache das 2-2. Dann machten die Bayern als 3-2, ich wieder vorne rein, mache das 3-3 und dann sagte unser Libero, Kees Brinkmann damals, ey, jetzt komm jetzt hinten, ne? Ich bin entschieden, reicht. Ne? Und dann musste ich so aus Jux gesagt haben, nee, lass mir erstmal das Vierte machen, dann bleib ich hinten. Ne? Und 5 Minuten später, glaube ich, auch wieder, wir kriegen Ballbesitz, gehen über linke Seite, Riesenflanke und ich fliege da mit dem Kopf rein und mache das 4-3 und sage dann so an der Mittellinie, die Bayern Anschluss machten, ey Kees, jetzt bleib ich hinten. Und dann machte Ronny Wurm und Stolzenbrück machten noch das 5. und das 6. Und was ich nie vergessen werde, unser Trainer Knefler steht da am Eingang, wenn wir raus in den Tunnel kommen, nahm mich an den Arm und drückte mich und sagt, Junge, du hast heute für mich gespielt. Und dann hat er Tränen in den Augen gehabt. Ne? Und das ist eine ganz tolle Geschichte eigentlich, die kannst du nie in deinem Leben vergessen. Ne? Ich habe das erste Jahr links außen, im zweiten Jahr 71-72 noch. In dieser Phase haben wir zwei Freundschaftsspiele gemacht in England. Dann United und FC Fulham. Wir hatten ein paar Verletzte gehabt, Abwehrspieler. Und fast haben wir dann mit unserem Trainer. Und dann kam der zu mir und sagt, pass mal auf, ich habe da hinten Probleme. Du spielst mal linker Verteidiger. Du kennst keine Angst, du gehst da rein, ne? Und jetzt spielst du mal linker Verteidiger. Ja, und dann kommen die Engländer, die kommen ja mit ihren Kick and Rush. Ne? Und meine, ich bin nicht der Größte, aber ich habe dieses Timing mit Kopfball. Mir hat kaum einer Kopfball weggenommen. Ne? Also das liegt irgendwo drin, das kannst du nicht lernen. Und ich habe dann natürlich gestanden wie eine Eins, ne? Und habe da alles weggehauen. Und da war eigentlich dieser Abwehrspieler Werner Dietz geboren. Ne? 74-75 im DFB-Pokal kriegten wir ganz frühzeitig direkt Bayern München. Da haben die Vorstandsleute gesagt, da kannst du so viel Prämie aushandeln, wie du willst. Ne? Die brauchen sowieso nicht bezahlen. Ne? Und wir gewinnen bei Bayern München 3-2. Und dann kam dieses Halbfinale gegen Borussia Dortmund. Und Borussia Dortmund war damals zweite Liga. Die Dortmunder waren sehr, sehr stark und lief hin und her. Jeder hätte da gewinnen können. Und dann ging es in die Verlängerung. Über die rechte Seite kommt ein langer Ball und ich hau das Ding dann oben in den Giebel rein, ne? Zum 1-0. Ne? Und ich habe Warnkrämpfe schon gehabt. Ich konnte kaum noch am Platz stehen. Ne? Die sind ja alle mir vorbeigelaufen. Ich konnte nicht mehr laufen. Ne? Da sind wir dann im Pokalfinale gekommen gegen Eintracht Frankfurt. Und da haben wir eigentlich ein sehr gutes Spiel gespielt. Hatten. Auch mit Thies haben wir einen schnellen Stürmer gehabt. Der stand zweimal vom Tor, kriegt den Ball nicht rein. Und dann lief hin und her 0-0 und dann kamen schwarze Wolken, ein Wolkenbruch, es regnete, Eckball für die Frankfurter und der Ball wird abgewehrt auf den Körbel und der Körbel haut und der Torwart rutscht außer die Marlene und der Ball geht ins Tor und dann haben wir das Spiel 1-0 verloren. Ne? Und da waren wir Zweiter, aber der Zweite hat ja dann auch Elfmeter teilgenommen. Ne? Wir haben gegen Famagusta, die haben hier bei uns gespielt und haben auch kein Geld für Rückfahrt. Dann sind die hier geblieben ein paar Tage und haben im Oberhausen das Rückspiel gemacht im Famagusta. Und sind wir eine Runde weiter und dann in Slavia Sofia. Und da haben wir zu Hause unentschieden, glaube ich, gespielt oder knapp gewonnen und mussten nach Sofia. Unentschieden hätte gereicht. Aber wir verlieren das Ding kurz vor Schluss, weil Detlef Bierlich, unser Abwehrspieler, wurde an der Außenbahn, wurde die Beine weggetreten. Der Schiedsrichter musste Freistoß für uns pfeifen, gibt aber einen Eckball und der lange Ball kommt rein. Ich Kopfball weiß jetzt, kann ich nicht sagen, Patenko, wie der ist, der Spieler. Und ich stehe am langen Pfosten und der geht oben in den Giebel rein und ich mache mit der Hand und hau den so drüber. War leider vom Schiedsrichter erkannt worden. Und es war 11 Meter und dann waren wir ausgeschieden. Ne? Aber wir haben es dann nochmal 79 dann geschafft. Ne? 79, da haben wir durch unsere Leistung eine super Saison gespielt, glaube ich, war Tabellensechster oder was, und sind dann mit dem UEFA Cup gekommen und sind dann an Halbfinale, so Borussia Mönchengladbach, sind wir dann gescheitert. Was für uns Bayern München war, die konnten kommen, wann sie wollten, das war für uns immer überhaupt kein Thema. Und Gladbach war genau das Gegenteil. Ne? Da konnten wir so gut spielen, wie wir wollten, aber die hatten immer irgendwo einen Fuß dazwischen gehabt. Und dann haben wir dann zu Hause 2-2 gespielt, mussten wir nach Gladbach. Ich weiß nur, am Anfang, ich machte noch gegen Alan Simon, so war ich immer Gegenspieler, einen Eckball. Und ich gehe hoch und mache das Tor. Und der Schiedsrichter pfeift ab, sagt, ich hätte mich aufgestützt. Aber er war so klein, da brauche ich mich nicht mehr aufstützen. Und dann haben wir, glaube ich, 4-1 verloren. Ja, ne? Aber es war schon eine tolle Geschichte, da bis ins Halbfinale zu kommen. Weil wir haben in Jena gegen den DDR-Meister gespielt. Dann haben wir in Straßburg gegen den französischen Meister gespielt. Die haben alle ausgeschaltet in Bukarest. Ne? Jetzt haben wir mal dieses Gefühl gehabt, wie es bei Bayern München alle die Mannschaften, die Europapokal spielten. Ne? Jetzt kriegten wir auch mal so ein Gefühl dafür, ne? wie toll das sein kann. Ne? Nach 79, 80, 81, da ging es langsam los. Ne? Auch, wir haben ja immer wieder Spieler verkaufen müssen. In den 70er Jahren sind wir zweimal deutscher A-Jugendmeister geworden. Wir hatten immer zu viele junge Spieler und jetzt kam eben dieses Jahr 80, 81, dann 81, 82, dann wieder ein paar Amateurspieler, Jugendspieler geholt und in der Bundesliga auf die Dauer bist du ausgereizt. Dann haben wir 3 Spieltage vor Schluss, war es glaube ich, genau, wir mussten nach Leverkusen und jetzt gegen Leverkusen oder wir. Und dann führten wir also in der Halbzeit 1-0. Dann haben wir auch der Spieler, der letztes Jahr Amateur gespielt hat, der wird gefault oder was, steht auf, geht einfach runter vom Platz, lässt sich behandeln, alles in Unterzahl, Bums, 1-1. Ne? Und dann kriegt man noch das 2-1. Und das war für uns dann also der Todesursache. Ne? Wir haben also zu viel Ader gelassen, das ging nicht mehr. Ne? Obwohl ich hatte noch 2 Jahre Vertrag gehabt. Als wir das letzte Spiel zu Hause in Düsseldorf haben wir noch 2-1 gewonnen, waren aber abgestiegen. Dann ging die Tür auf, da kommt so ein Präsident rein und brachte da so einen Leichtathletiktrainer mit und sagt, wer nicht in Urlaub fährt, der kann ja mit denen schon mal trainieren. Ne? Dann habe ich gesagt, hier musst du weg, ne? Hier musst du raus. Dann hat man mich nach Schalke verkauft noch. Ne? Die waren aufgestiegen, wir waren ja abgestiegen, die waren aufgestiegen. Und dann haben die, glaube ich, noch, ich weiß nicht, 400.000, 600.000 D-Mark für mich bekommen. Ne? Dann bin ich mit 34 nach Schalke gewechselt und habe noch 5 Jahre auf Schalke gespielt. Ne? So mit Nationalspieler habe ich überhaupt keinen Gedanken verschwendet, das Nationalspieler zu werden. Und dann war es 74 soweit. Ne? Kriege ich eine Einteilung im Deutschen Fußballbund, ne? Qualifikationsspiel für 76 für die Europameisterschaft in Griechenland. Jetzt kamst du dahin, jetzt auch immer den Franz und Dach und der und der. Das war für mich schon was ganz Besonderes. Ja, und das war schön, das hat Spaß gemacht, mit diesen Leuten da auf dem Platz zu stehen, zu trainieren, alles. Dann saß ich auf der Bank, ich bin nicht zum Einsatz gekommen. Und dann kam so der Dezember und das war so, glaube ich, so ein Weihnachtsgeschenk, der liebe Gott gemacht hat. Dann am 22. Dezember spielten wir auf Malta und damals wollte da keiner spielen. Das war Betonboden, das war grausam, da konntest du keinen Fußball drauf spielen, ne? War unnormal. Und Helmut Schön hatte dann eine kleine Operation, war also im Krankenhaus und Jupp Derber wurde der Cheftrainer, hat dieses eine Spiel übernommen dass der Bernhard Dietz spielte, der Ronny Worm spielte, Erwin Koste, der erste Farbige, spielte, dann hatten wir also 5 Neulinge fast. Wahrscheinlich wollte da keiner spielen, da haben wir so mit Mühe und Not mit Kuhlmann 1-0 gewonnen. Es war grausam, da sind wir sofort nach dem Spiel, ich glaube in die Kabinen und, das, und sind dann sofort in der Maschine nach Hause geflogen wieder. Aber ich habe mein erstes Länderspiel gemacht. Ne? Ja, und so hat sich dann entwickelt. Dann habe ich ein halbes Jahr, also kam es ja 75, ein halbes Jahr immer im Aufgebot, immer dabei gewesen, aber nie gespielt. Ne? Immer auf der Bank gesessen. Und da muss wohl Hennes Weißweiler, damals Trainer in Köln, gesagt haben, ja, verstehe ich das nicht, wieso Karls und Berti Vogt sind beide Rechtsverteidiger und wir haben mit dem Bernhard Dietz einen Linksverteidiger da, wieso spielt der nicht? Ne? Ja, und dann kam so Oktober, Länderspiel, Deutschland, Bulgarien, Qualifikation wieder in Stuttgart. Und eine Woche vorher, da meine ich Karls schweren Unfall, Schienbeinbein, glaube ich, beim Spiel gebrochen. Jetzt blieb nichts anderes übrig, als den Bernhard Dietz einzusetzen. Ne? Und dann habe ich ein sehr gutes Spiel gespielt und von da war ich Stammspieler. Ne? Und dann kam 1976 die Europameisterschaft, damals mit 4 Mannschaften. Wir hatten Jugoslawien und dann in zu Hause auf dem eigenen Platz und spielten dann Halbzeit 0-2. Aber wie wir unsere Maschine kennen, dann sind wir ja dann losgelegt, dann haben wir 2-2, glaube ich, in der Verlängerung. Da hat Dieter Müller, glaube ich, seine Tore gemacht. Ne? Und dann haben wir doch das Ding gewonnen. Und dann waren wir im Endspiel gegen die Tschechen. Und gegen die Tschechen wieder 0-2 Halbzeit, wir wieder Gas gegeben, machen wieder 2-2. Dann kam die Verlängerung und ich glaube, wir hätten die da in der Verlängerung hätten wir die auch noch bezwungen. Ne? Und dann war, nee, vorsichtig, kein Tor mehr kassieren. Wir haben dann falsch kalkuliert, ist auf 5 Meter gegangen. Ne? Dann suchst du mal 5 Leute zusammen. So, alle wollten so ein bisschen nicht, der eine oder andere. Und ich ärgere mich heute eigentlich immer noch. Ich habe auch ein bisschen gekniffen. Da habe ich gesagt, oh, ich habe schon kurz vor der Warnkrämpfe und mach nicht. Vielleicht ja gar nicht mehr geschossen, weil der Uli ja den Ball suchen sie heute noch, habe ich gehört. Ne? Dann sind wir dann im Elfmeterschießen leider ausgeschieden. Ne? Heute noch beiß ich mich in den Hintern rein. Ne? Jetzt in die Geschichte eingehen können. Ne? Argentinien zur WM, ne? 78. Wir sind eingeladen worden nach Köln, im Tonstudio, mit Udo Jürgens. Ne? Ein super Typ. Ne? Und dann haben wir da diese Platte da, Buenos Aires, Argentina. Da waren wir 5-6 Stunden zusammen. Und dann kriegen wir auch den Zettel auf Spanisch. Ne? Da heißt natürlich Zungenbrecher, wenn du kein Auswärts kennst oder kein Spanisch kennst. Aber das haben wir dann auch dann eine Strophe auf Spanisch gesungen. Und dann der Mann mit der Mütze. Also es ist eine ganz tolle Platte geworden, die eigentlich den Erfolg gehabt hätte, den wir gerne auf dem Platz gehabt hätten. Ne? Wir sind ja 250.000 EPs verkauft worden, Langspielplatten. Wir haben die goldene Schallplatte bekommen, ne? Und Platin. Ne? Diese goldene Schallplatte in so kleine Medaillenform, ne? Die habe ich zu Hause, ja, und auch die Urkunde. Aber wir sind leider im Fußball ausgeschieden. Ne? Das war für mich damals auch eine Enttäuschung, weil du hast ja so viel Spaß gehabt. Wer macht eine Weltmeisterschaft schon mal? Ne? Aber wir waren keine Mannschaft. Ne? Wir waren, da war so ein Block, da war Bayern, da war Gladbach, Köln und man konnte mit denen nicht so. Und der eine wollte der große Spielmacher machen, der andere wollte Torjäger werden. Das war so eine Grübchenbildung. Ich glaube, der größte Fehler war eigentlich, wir sind nach Argentinien und sind dann in Buenos Aires und dann sind wir nach Córdoba geflogen und dann hatten wir noch eine Stunde Busfahrt nach Yaoundé, das heißt auf Deutsch, glaube ich, Toter Hund oder was. Da war ein Militärgelände und da war so eine Golfanlage bei dem Militärgelände und da haben wir gewohnt, also abgeschnitten von allen Seiten, weil auch mit der Folter sollte ja erstmal boykottiert werden. Das heißt, wir hatten 10 GSG-Leute dabei, ne, die im Camp waren und außen, wenn es dunkel wurde, dann haben ein paar Soldaten draußen gelegen noch. Ne, und da war schon die Stimmung nicht so gut. Wenn wir jetzt mal nach Córdoba zum Stadion wollten, wir haben ja auch mal eine Möglichkeit, dass man im Stadion trainiert, den Platz kennenlernen, dann brauchen wir über eine Stunde. Und wenn wir dann hingefahren sind, hatten wir vor uns Polizei, hinter uns Polizei und über uns Hubschrauber. Ne. Und nach einer Woche haben wir schon alle Videospiele weggehabt und die Kickautomaten. Und das war nicht so schön. Die Holländer, die waren mitten in Buenos Aires in der Stadt, bei jedem Trubel, die sind im Endspiel gekommen. Ne? Also das hat dann nicht so geklappt. Und Österreich hat uns natürlich dann auch den Rest gegeben. Wir brauchten eigentlich nur ein Unentschieden spielen. Dann spielen wir um Platz 3. Da hätte Deutschland gegen Brasilien gespielt. Wäre ja auch was Tolles gewesen noch. Ne? Und dann haben wir dieses 3-2 kurz vor Schluss Krankel. Und dann war natürlich Frust, Trinken angesagt abends. An der Tag sofort Rückflug. Ne? Und dann die größte Bestrafung war, bei uns angedacht worden, dass wir dann an der Morgen in Córdoba zum Flughafen, da musst du, glaube ich, 3 Stunden bis Buenos Aires fliegen. Und wir kommen in eine Maschine rein, wir sitzen in der Maschine Österreicher, ne? Sind mit uns zurückgeflogen. Ne? Und die 3 Stunden, die haben uns ganz schön wehgetan. Ne? Helmut Schöder hat ja nach 78 dann aufgehört. Und mit Jupp Derwer sind wir dann im September 78 angefangen und haben heute noch den Rekord. Also Jürgen Löw hat es noch nicht geschafft, uns einzuholen. Wir haben, glaube ich, 2,5 Jahre kein Spiel verloren. Wir sind 24 Spiele. Dann sind wir nach Italien, die Europameisterschaft. Ja, erstes Spiel mussten wir sofort gegen den amtierenden Europameister, gegen die Tschechen. Da haben wir uns schwer getan mit 1-0, haben gewonnen. Dann haben wir das zweite Spiel gegen Holland. Wir führten 3-0. Und ich denke, das Ding ist gelaufen. Ne? Und der Lothar, 18, hatte ich den. Muss er mal bringen jetzt. Ne? Und dann habe ich den Jupp Derwer gesagt, ah, ich habe so ein bisschen Verspannung. Habe aber nichts gehabt an der Leistengegend. Und sicherheitshalber lieber rausgehen. Und dann ist der Lothar, kam dann für mich rein. Erste Aktion sofort, bums, haut einen um, 2 Meter vom Strafraum, geht der Schiedsrichter 11 Meter. Ne? Strafstoß. Ne? Die 133-1, na ja gut, dann glaubt 82. Minute, 3-2. Jupp Derwer auf der Bank und ich, wir gucken uns an, angeschweißt haben sie schon auf die Stirn, wenn der Ding in die Hose geht noch. Ne? Aber ist bei den 3-2 geblieben. Und dann haben wir noch die Griechen gehabt und der Bernd Schuster, Uli Stielecke, glaube ich, und ich, wir drei hatten eine gelbe Karte. Und dann kam der Bundestrainer und sagte, pass auf, ich lasse euch draußen, ne? Nicht gegen Griechen, wenn wir jetzt noch irgendwo eine Karte kriegen, dann müssen wir ins Spiel sind wir gesperrt, ne? Da kommt einer raus, ich glaube, 1-0 für Holland. Oh, wir müssen spielen. Ne? Wir haben uns warm gemacht. Ne? Dann kommt einer raus, 1-1, wieder raus. Ne? Brauchen nicht spielen. Ne? Und das Spiel ist dann 1-1 ausgegangen. Da kam das große Endspiel. Die Belgier hauen die Italiener weg in ihren eigenen Land. Ne? Die Belgier waren sehr, sehr stark. Es lief also ganz ordentlich. Beide Seiten hatten ihre Chancen auch gehabt. Und dann machten wir das 1-0. Und die hatten dann das 1-1. Und dann haben wir, glaube ich, Probleme gekriegt. Ne? So, und dann kommt natürlich, wie es aber ist, ne, 88. oder 89. Eckball für uns. Und der lange haut seinen Schädel da. Der war ja ein Ungeheuer. Wenn der hat ja mit seinem Kopf so fest, wie wir geschossen haben. Ne? Dann macht er das 2-1 und dann war das eigentlich gelaufen, haben wir die paar Minuten überstanden und dann kommt dieser Abpfiff. Und auf einmal fiel mir ein, Mensch, du musst jetzt gleich nach oben. Ne? Wir gehen nach oben und du kannst Duisburg, schau, der MSV Duisburg, du stehst da und du darfst den Pokal hochhalten. Ne? Du musstest dann hoch auf die Tribüne, die Treppen hoch. Und da sind dann die ganzen Offiziellen, die Funktionäre, die schütteln dir die Hand, alles. Und da ist auch die Königin Fabiola von Belgien. Und die gibt mir auch die Hand, aber ich habe nur den Pokal gesehen. Habe die gar nicht beachtet, habe nur den Pokal in der Hand gesehen, den ich gleich hochhalte. Und das ist mir erst ein paar Wochen später im Fernsehen mal aufgefallen. Ne? Da war mir so peinlich. Ne? Und dann machten wir unsere Ehrenrunde. Die Feier war natürlich groß. Ne? Nur Uli Stielecke und ich. Wir haben wieder die Arschkarte gezogen, wenn ich so einen Ausdruck benutzen darf. Wir mussten zur Dopingkontrolle. Und du bist so ausgelaucht. Das geht nicht. Und dann steht einer neben dir, der beobachtet, wenn du da machen musst. Ne? Das geht gar nicht. Der Uli Stielecke ein Bier nach dem anderen reingehauen. Ne? Das hat 2 Stunden hat's gedauert. Ne? Als wir dann mit dem Taxi dann wieder ins Hotel gingen, waren die anderen alle schon erledigt so ungefähr. Ne? Da ging er bis morgens um 5 und musste dann um 7, 8 Uhr dann Richtung Heimat. Ne?
Anlässlich der gerade laufenden Fußball-Weltmeisterschaft Bernhard Dietz, der Fußballer aus dem östlichen Ruhrgebiet, der es bis in die Nationalmannschaft schaffte. Eine Sendung für die erlebten Geschichten von Albert Wiedenhöfer. Nächsten Sonntag an dieser Stelle eine Frau, die wie Ennard Dietz 70 Jahre alt ist und auf einer anderen Ebene das Publikum für sich einnahm. Renate Knaub-Krötenschwanz, die Sängerin von Amondyl 2, einer Musikgruppe, die im Ausland bekannter war als in Deutschland. Sonntag wie gewohnt 18.05 Uhr und 22.05 Uhr.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.